ARD. NDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Aller guten Dinge sind drei, das haben wir uns gesagt. Und deswegen präsentieren wir Ihnen heute die dritte Glückwunschkantate von Bach auf den Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Und die heißt Durchlauchtster Leopold. Das ist schon mal das einleitende Rezitativ gewesen. Also das war mal wieder ein schönes Geburtstagsgeschenk des Hofkapellmeisters Bach an seinen Dienstherrn Leopold, diesmal zum 28. Geburtstag. Ja, Michael, bevor wir auf die Musik ein bisschen eingehen, vielleicht mal vorab, was war das eigentlich für ein Typ, dieser Leopold, der sich hier immer so gern feiern gelassen hat?
Naja, lieber Bernhard, es war wirklich ein schöner Geist. Also rundum, das ging in jungen Jahren, glaube ich, schon los. Er wurde ja auf der Berliner Ritterakademie ausgebildet in allem, was eben ein galanter, junger Adliger so drauf haben sollte. Der war ein sehr guter Tänzer, hat sogar in den Berliner Hofopern, das ist belegt, mitgetanzt. Er spielte die Geige sehr gut, kunstbeflissen. Er ging dann auf Kavalierstour in den frühen 1710er Jahren durch halb Europa, war sogar in Oxford, in Paris, in Rom soll er Geigenunterricht gehabt haben.
Bei Corelli?
Nee, bei Heinichen. Angeblich, ja. Deutet einiges darauf hin, dass das überschnitten hat eben mit diesem Aufenthalt von Heinichen in Italien. Und möglicherweise hat er bei dem Unterricht gehabt. Also er war ein großer Liebhaber der Musik. Er war auch ein großer Liebhaber der ganzen Pflanzen. Er hat ja einen ganz tollen Garten bei sich in Köthen, als er dann Regent war, anlegen lassen. Naja, ich glaube, die Charakterisierung kleiner Sonnenkönig, das trifft's ganz gut. Und er war ganz schnell ein großer Bach-Fan.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich will ihn noch mal ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Mit Geld ging er doch ziemlich freigebig um.
Ja,
das war auch nicht so gut für sein Fürstentum. Kannst du das mal ganz kurz andeuten?
Ja, also das Fürstentum Anhalt-Köthen ist ja klein und warf jetzt nicht so wahnsinnig viel ab. Also der hatte nicht viel Geld am Ende und hat es trotzdem ausgegeben, eben ganz viel in die Kunst gesteckt, namentlich in die Hofkapelle. Ich glaube, ich hatte in der vorletzten Sendung schon gesagt, dass wenn man das mal versucht auszurechnen, also weit über 10%, glaube ich, seines Etats er allein in die Hofmusik gesteckt hat, was eigentlich viel zu viel ist. Und er hatte dann aber das Problem, dass sein kleines Fürstentum für ihn noch kleiner wurde, weil während seiner Regentschaft hat seine Mutter einen Prozess angestrengt, der so endete, dass er seinem kleinen Bruder noch einen Teil seines Territoriums abgeben musste. Da hat er sich dann durch die Instanzen geklagt, er wollte das verhindern. Das hat ihn nur noch mehr Geld gekostet und 1722, aus dem Jahr stammt wahrscheinlich hier unsere Kantate, wurde das dann aber von allerhöchster Instanz nochmal bestätigt, dass sein kleines Fürstentum nun noch kleiner ist und damit natürlich auch die Einnahmen noch geringer werden. Der hat im Grunde dann nur noch auf Pump gelebt. Mhm. Und das war natürlich ein Problem, weil ich glaube, er wollte nicht jetzt von der üppigen Repräsentationskultur ablassen und eben auch nicht seine wirklich teuer erkaufte, zwar kleine, aber sehr feine Hofkapelle irgendwie abschwecken.
Mhm. Du hast gesagt, Bach-Fan, wie ist er denn eigentlich auf Bach gekommen? Eigentlich war ja Bach in Weimar gut gebunden, hatte da einen schönen Job. Wie kommt man dann als Köthener Fürst dazu, den zu engagieren?
Wir wissen es nicht genau, aber was sicherlich eine Rolle gespielt haben wird, im Jahr 1716 gab es eine Heirat und zwar hat da der Ernst August, der Mitregent in Weimar, also in Weimar war ja der Hauptregent der Wilhelm Ernst, aber sein jüngerer Neffe war Mitregent und das war der eigentlich Kunstsinnige am Weimarer Hof. Der hat 1716 in Nienburg in Anhalt-Köthen die Schwester von Fürst Leopold geheiratet. Mhm. Wir haben da auch Hinweise, dass es Kantatenaufführungen gab. Die Texte sind überliefert, leider nicht die Musik. Ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass Bach sogar bei dieser Hochzeit dabei gewesen sein könnte. Aber Fakt ist, spätestens in diesem Augenblick waren diese Verbindungen zwischen Weimar und Köthen noch enger. Und der Ernst August, der hat sich ja nur mit dem Wilhelm Ernst über einen Anwalt gewissermaßen unterhalten in Weimar. Es würde mich am Ende nicht wundern, wenn der noch eine gewisse Freude daran hatte, den Bach, seinem Schwager, jetzt in den schönsten Tönen zu charakterisieren, um vielleicht zu erreichen, auch wenn er sich damit ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat, dass eben sein verhasster Onkel seinen Starhof-Organisten verliert, weil der eben dann ziemlich schnell dieses Angebot bekommen hat, nach Köthen zu gehen, um eben der Kapellmeister von Leopold zu werden. Also enge Verwandtschaft zwischen Weimar und Köthen ab 1716. 1717 wird dann Bach Hofkapellmeister.
Also enge Verwandtschaft und auch ehrliche Begeisterung natürlich von beiden. Die haben ja gut aneinander gefallen gefunden. Mhm. Kommen wir mal zurück zu unserer Kantate. Wir hatten ja schon vor 2 Wochen gesagt, es gab immer am Geburtstag des Fürsten und am Neujahrstag eine festliche Kantate des Kapellmeisters Bach. Wir haben hier eine herausgesucht, die 1722 im Dezember zum 28. Geburtstag aufgeführt wurde. Ja, worum geht's da? Was ist da für ein Text?
Na, es ist wieder eine totale Lobhudelei. Ja, also
daran haben wir uns schon gewöhnt.
Leopold,
jetzt, ne?
Du bist der Größte, Schönste, Beste und so weiter. Was diese Geburtstagskantate von den anderen unterscheidet, dass die Texte handwerklich 3 Level schlechter sind. Also das sind wirklich Reime, also reim dich oder ich fress dich, das geht ja schon gleich mal los im eröffnenden Rezitativ. Ja. Geht wieder los mit einem Rezitativ wie die beiden anderen Geburtstagskantaten. Vielleicht gab es vorher ein Instrumentalstück, was aber nicht überliefert ist. Durchlauchtster Leopold, es singet Anhaltswelt, von Neuem mit Vergnügen dein Köthen sich dir stellt, um sich vor dir zu biegen. Durchlauchtster Leopold. Also biegen
Vergnügen.
Und Vergnügen, ich weiß nicht, um sich vor dir zu biegen. Also da hat jemand lange nach einem Reimwort gesucht, da Vergnügen. Und so geht das eigentlich weiter. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich in dieser Kantate zumindest einen Satz, wo ich so den Eindruck habe, dass da unter der lobhudelnden Oberfläche doch ein bisschen der Zeigefinger erhoben wird. Ja, also auch wenn es handwerklich nicht besonders gut gemacht ist, es gibt in der Mitte ein groß angelegtes Duett. Und ich lese mal kurz diesen Text vor. Unter seinem Purpursaum ist die Freude nach dem Leide, jeden schenkt er weiten Raum, Gnadengaben zu genießen, die wie reiche Ströme fließen. Dann, Sopran, nach landesväterlicher Art, er ernähret, Unfall wäret, drum sich nun die Hoffnung paart, dass er werde Anhalts Lande setzen in beglückten Stande. Also hier mit anderen Worten, man hofft, dass es in Zukunft besser wird. Das ist eigentlich relativ deutlich ausgedrückt. Sowas findet man in diesen anderen Geburtstagskantaten nicht. Und das ist schon, finde ich, eine überdeutliche Anspielung, dass gerade irgendwas nicht so richtig gut ist. Und tatsächlich hat es ja gerade erwähnt, der Fürst Leopold hat sich ja durch die Instanzen gestritten. Und in 1722 hatte es dann tatsächlich diesen endgültigen, höchstgerichtlichen Beschluss gegeben, dass das jetzt vollendete Tatsache ist. Und ich finde, das passt ganz gut dann zu der Situation Dezember 1722. Jetzt feiert er den Geburtstag unter diesen nunmehr endgültigen Rahmenbedingungen. Und vielleicht ist es tatsächlich ein Hinweis darauf, dass damals überdeutlich war, dass der Leopold ein riesengroßes finanzielles Problem hat. Man muss ja auch dazu sagen, also wir haben jetzt Dezember 1722, in Leipzig ist das Thomaskantorat frei. Bach muss tatsächlich spätestens im Dezember 1722, da taucht nämlich das erste Mal sein Name in den Leipziger Ratsakten auf, seine Bewerbung Richtung Leipzig geschickt haben. Wahrscheinlich war das Ganze eben jetzt wirklich offenkundig, dass der kurz vorm Bankrott steht und das kommt dann hier wahrscheinlich zum Ausdruck.
Wir können jetzt drüber spekulieren, ob Leopold schon wusste, dass Bach sich da mit einem Weggang den Gedanken trug oder ob er das nicht wusste. Wie auch immer, das überlassen wir gerne auch Ihnen, da so ein bisschen drüber nachzudenken. Es ist so, wir haben also 8 Sätze in dieser Kantate. Den Dichter, den kennen wir nicht. Also es ist eben nicht Hunold, der wesentlich besser drauf war. Das haben wir in den letzten Wochen geklärt. Und unter diesen 8 Sätzen befinden sich gleich 4 Arien. Also es ist wie so ein kleines Arienfestival. Wie kommt es, dass hier die Arien so überhand nehmen und es gibt nur 2 kleine Rezitative?
Also beantworten kann ich das auch nicht so richtig. Ich finde auch, dass in den Arien wiederum die instrumentalen Anteile sehr hoch sind. Also es sind lange, lange instrumentale Vorspiele oder Zwischenspiele. Naja, vielleicht sollte hier wirklich in dieser Kantate der Star die aufspielende Hofkapelle sein. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass hier wirklich nur 2 Sänger nötig sind, Sopran und Bass. Sopran ohne Zweifel Anna Magdalena Bach, die Hofsängerin und Frau des Kapellmeisters und der Bassist. Es fehlt aber ein Tenor und ein Alt. Ob die beide vielleicht gar nicht verfügbar gewesen wären, ob hier vielleicht sozusagen schon eine Ausdüngung in der Hofkapelle stattfindet, weiß ich nicht so richtig. Aber es ist wirklich ein Arienfestival im Sinne von, müssen uns das vielleicht vorstellen, auch als so eine Art Tafelmusiksituation. Und wenn man sich die Arien musikalisch anschaut, stellt man fest, alle folgen irgendwelchen Tanztypen. Man könnte auch sagen, jetzt mit spitzer Zunge, es ist eine Art textierte Instrumentalouvertüre mit zwei Rezitativen am Anfang und Gegenschluss.
Gehen wir mal auf die einzelnen Arien ein bisschen ein. Wir haben eine Bass-Arie zum Beispiel, auch wieder toller Text. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns itzt viel zu tun. Also die Vortrefflichkeiten machen viel zu tun. Und das geht wieder in Richtung eines Tanzes, richtig?
Ja, es ist im Grunde genommen eine Gavotte. Und zwar mit sehr geschäftig aufspielenden Streichern. Und das passt natürlich wiederum zum Text. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Also der Hofkapelle. Und die spielen da wirklich die ganze Zeit kleine Notenwerke. Und man hat so den Eindruck, die sind am Wuseln, um jetzt das Geburtstagsfest vorzubereiten.
Leopolds Vortrefflichkeiten. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun.
Und dann gibt's eine Sopranarie, die wir auch erwähnen wollen, die ist dann kurz vor Schluss. So schaut dies holden Tages Licht und viele, viele Zeiten. Also das sind so die Geburtstagsglückwünsche, die noch überbracht werden. Auch wieder ein Tanz.
Ja, da ändert sich der Rhythmus. Das ist alles etwas vornehmer, etwas graziler. Es ist schlichtweg eine Bourée.
Das ist also diese Bourée in Gestalt einer Sopranarie. Ja, und dann gibt's, du hattest das schon angedeutet, in der Mitte der Kantate doch einen musikalischen Satz, der so ein bisschen rausfällt und auch vielleicht der kunstfertigste ist.
Absolut. Es ist auch das längste Produkt da drin. Der meiste Text wird darin verarbeitet. Und es ist so, dass eben zunächst der Bass singt, gewissermaßen Strophe 1, wenn man so will, Sopran, Strophe 2 und dann zuletzt alle zusammen. Diesen Text, der wirklich eine Art Kritik versteckt. Und das Ganze ist aber sehr, sehr schön gemacht, weil es im Laufe des Stücks immer mehr Drive entwickelt. Letztlich ist die musikalische Substanz dieselbe über das ganze Stück, aber diese Strophe 1, die der Bass singt, die ist erstmal nur von den Streichern begleitet in G-Dur. Strophe 2 springt eine Quinte nach oben, D-Dur, Sopran ist jetzt begleitet von zwei Flöten und den Streichern und dann die dritte Strophe alle zusammen in A-Dur, also wieder eine Quinte nach oben und man gewinnt den Eindruck, und sieht es auch konkret im Notentext speziell der Instrumente, die Begleitung wird immer schneller. Und dadurch entwickelt dieser Satz einen besonderen Drive. Ich finde auch, dass er einen totalen Optimismus ausstrahlt. Und vielleicht ist das ja eine gewisse Absicht, damit man jetzt vielleicht diese Kritik, die hier sehr deutlich formuliert ist, oder diese Sorge vor der Zukunft und die Hoffnung, dass es irgendwie besser wird, so ein bisschen kaschiert. Dass einfach noch, sagen wir mal, die äußere Form gestimmt hat. Vielleicht hat man sich dabei erhofft, dass dann der Leopold das Ganze eben zur Kenntnis nimmt, ohne vielleicht beleidigt zu sein.
Und wir springen hier mal von der zweiten in die dritte Strophe. Also da ist schon ein bisschen Geschwindigkeit dabei. Traversflöte spielt solistisch und dann kommen die Violinen dazu.
Thank you.
Das war das Duett in der Mitte der Kantate durch Lauchzter Leopold. Tolles Stück, ja, musikalisch gesehen. Dagegen fällt der Schlusschor fast ein bisschen ab. Also da denkt man, da hat Bach doch wesentlich Feierlicheres manchmal komponiert. Oder was sagst du?
Ja, er ist vielleicht sehr schlicht, aber ich finde, er verschleiert am allerwenigsten, dass es sich wirklich um so eine Art textierten Suitensatz handelt. Denn es ist zweiteilig angelegt. Jeder Teil wird einmal wiederholt und erstmal erklingt er rein instrumental und in der Wiederholung setzt erst der Gesang ein. Also im Grunde könnte man den auch reinweg als ein Instrumentalstück spielen und dann wäre er gut aufgehoben in irgendeiner Bachschen Orchestersuite.
Das war also der Schlusschor schon mal. Ja, Anna Magdalena Bach hat hier ganz sicher gesungen. Du hast es kurz im Nebensatz erwähnt. Aber sie war die Starsängerin zu dieser Zeit in Köthen, ganz klar.
Absolut. Also die Person in der Hofkapelle mit dem zweitbesten Gehalt nach dem Kapellmeister. Also im Grunde genommen sind die hier auch gerade einkommensmäßig auf der Höhe ihrer Köthner Zeit. Und dennoch, auch sie wird sich natürlich Gedanken gemacht haben über die Zukunft und... Also wir müssen uns, glaube ich, schon vorstellen, dass als Bach dieses Stück komponiert hat, als Anna Magdalena und er das gemeinsam aufgeführt haben, dass sie insgeheim im Kopf vielleicht schon wo ganz anders sind. Aber ja, diese Kantate ist sicherlich ein weiteres Dokument auch für die außergewöhnliche Gesangskunst von der Anna Magdalena.
Ja, und zum Schluss muss man sagen, Bach hat diese Geburtstagskantate dann doch wieder genutzt, um einfach diese Musik nicht verpuffen zu lassen. Und das war dann ein bisschen später mal zum Pfingstfest. Und da fragt man sich, wie passt denn jetzt sowas? So ein durchlauchzter Leopold, wie passt das jetzt zum Heiligen Geist? Du darfst auch sagen, es passt nicht.
Natürlich passt es eigentlich nicht. Was aber diese Stücke ja auszeichnet, ist das Fehlen großer Ensemblesätze. Also es sind sehr positiv, optimistisch klingende Arien, allesamt eben eher kammermusikalisch angelegt. Und das Besondere ist ja tatsächlich, dass die Zeit um das Pfingstfest dann in Leipzig immer eine durchaus problematische ist für den Thomaner Chor. Da haben gerade die ältesten Schüler den Chor verlassen und die Nachrückenden, die bevölkern jetzt erst die Thomasschule. Also die freien Betten werden jetzt erst gefüllt. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Zufall, dass der Bach für die Kantaten um das Pfingstfest herum, vor dem ersten Sonntag nach Trinitatis, da geht dann im Grunde genommen das neue Schuljahr los, oft eher filigran und kleiner besetzt sind, als man das vermuten würde. Natürlich finden wir auch großbesetzte Kantaten auf den ersten Pfingstfeiertag, aber alles andere ist doch eher dünner. Und insofern waren dann natürlich solche eh schon aufgrund der Köthner Begebenheiten kammermusikalisch besetzten Stücke einfach gute Parodievorlagen.
Und ich sage das nochmal zur Vollständigkeit, erhöhtes Fleisch und Blut, so heißt dann diese Kantate, die Bach Pfingsten 24 gar nicht so viel später in Leipzig aufgeführt hat.
MDR Klassik